Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Simon, der normale Sprecher. Simon am Mikrofon bzw. am Headset hier. Und ich muss nur, mein innerer Controller befiehlt mir hier, ein kurzes Status-Update zu geben. Kein Beziehungsstatus-Update natürlich. Das ist privat. Was fällt euch ein, Leute? Wie könnt ihr es wagen, auch nur dran zu denken, in meine Privatsphäre einzubringen? Aber okay, ein Update, wie es weitergeht mit dem Podcast auf Deutsch. Und ja, ich muss zugeben, die letzten Episoden viel auf Englisch geredet und viel abgeledert gegen die Deutschen und was für Knuckleheads das sind. Aber ja, die Sprechlust packt mich doch wieder und ich fühle in den Finger dieses Kribbeln und wahrscheinlich kann ich es nicht mehr lang zurückhalten, bevor ich dann wieder zurückkehre auf meine Heimaterde oder in die Muttersprache nach Deutschland, ins deutsche Sprachreich jedenfalls. Und ja, das ist alles ein ganz diffiziles Geflecht. Die Identität habe ich jetzt rausgefunden. Die letzten Wochen und Tage bin ich viel am Reflektieren und über sehr, sehr schwerwiegende Themen wie der Tod und überhaupt dieser Gehorsam, dass nämlich diese anderen Konkurrenten, Stefan und Wolfgang, die ich aus dem Markt werfen will, dass die so dumm und so, also was ich ihnen vorwerfe, diese Gehorsamkeit gegenüber dem BRD-Imperialismus oder wie Wolfgang zu sagen beliebt, Liberalismus, diese Gehorsamkeit erklärt sich genau daraus, ist mir dann klar geworden, jeder hat Angst vor dem Tod und ohne Gesellschaft geht es dir an den Kragen, da stehst du schlecht da, stehst nackig da. Und so also erkläre ich es mir. Ja, ich habe doch auch so viel Angst vor dem Tod und bin deshalb genauso schüchtern in meiner Persönlichkeit. Und es ist alles so ein Schlamassel. Das ist so krass, dass man jetzt in der Ukraine zum Beispiel, dass diese Leute dann als Soldaten in den Tod geschickt werden, um ihr Vaterland zu verteidigen. Das ist auch ein wichtiger Unterschied, Vaterland oder Muttersprache. Da ist immer die Muttersprache zu bevorzugen. Kleiner Tipp hier, aber ja, die verteidigen ihr Bourgeois-Vaterland, kein sozialistisches Vaterland, auch das ist ja irgendwie ein sinnloser Tod. Damals die 25 Millionen Sowjetbürger, Soldaten, die hingemetzelt wurden, gestorben sind im Zweiten Weltkrieg. Aber immerhin steht da ja noch ein legitimer politischer Kampf dahinter, etwas, was sich gelohnt hat, wo ich auch sage, heute, da bin ich dankbar, dass dieser scheiß Hitler zurückgeschlagen wurde, dieses Arschloch. Fuck you, ey. Aber ja, was ich meine ist, dass ja jetzt wird hier dieser Bourgeois-Staat verteidigt, der arbeitet, der jetzt in der Ukraine an der Front kämpft. Ja gut, vielleicht hat er Glück und überlebt, aber dann geht's zurück, hat er den Fleischwolf überlebt, aber was soll das für ein Leben sein? Zurück, die ganzen Böden, die Weizenfelder und so weiter werden privatisiert, werden von internationalen Hedgefonds unter den Nagel gerissen. Und das ist dieses Leben, das sich da verdingt. Das als Lohnsklave, wenn du überhaupt einen Job kriegst. Und das ist eingraviert, eingemeißelt in diesen Staat, dass der Arbeiter dort immer weiter gedemütigt werden muss. Anders also als in einem sozialistischen Staat, wie unperfekt er auch sein mag, wie die DDR sicher unperfekt war. Aber da ist zumindest mal eingemeißelt, dass der Arbeiter eine Arbeit haben soll und dass es ihm dabei recht gut gehen soll. Recht vernünftig, dass ihm da die Arbeitsmittel und die Arbeitslust vor allem zur Verfügung steht. Und er dann was rausbekommt. Und vor allem in der Liebe also ist es ja so wichtig, auch einen Platz zu haben im Leben, wo man weiß, das ist irgendwie mein angestammter Platz, da kann ich mich drauf zurückziehen. Und ich bin jetzt nicht so ausgeliefert an diese andere Person irgendwie, wie man sich in der Liebe natürlich auch fühlt und fühlen will. Aber ich habe ja immer noch diesen Platz zum Zurückkehren. Und das ist die Arbeit. Und da fühle ich mich einfach, dass alles ineinander greift, dass ich zum ganzen Menschenwert irgendwie, wenn sich dieser Arbeitsprozess vollzieht, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Dann wird alles so leicht. Alles selbstverständlich. Und so hat die Arbeit im Liberalismus also immer dieses ungute Konkurrenz Nebengeräusch. Das ist dieses Nebengeräusch im Liberalismus. Das bedrückt uns und erdrückt uns und führt manche schon in den Suizid oder eben in die Lieblosigkeit, was auch schlimm ist natürlich, ohne Liebe auskommen zu müssen. Und ja, in der DDR, das war nur mein Punkt gerade, da konnte man lieben, war man einigermaßen gleichgestellt, konnte sich auf Augenhöhe einfach begegnen. Das Ökonomische wurde mal wichtig genommen, ernst genommen, dass die Frauen dort integriert werden in der Sphäre der Arbeitswelt und dort also langsam dem man gleichstehen kann. Und das ist ein sehr langsamer Prozess und leider schade, ja, dass das nicht schneller geht. Man wird es sich sehr wünschen, weil ich mir auch diese Gleichstellung natürlich wünsche zwischen Mann und Frau. Das ist die Frage der Identität. Da will man so zusammenschmelzen in der Halbkugel, also in der Kugel, in der vollen, aber jeder von uns ist natürlich nur eine Halbkugel. Und wir wollen dann dieses eine Lebewesen bilden. Und ja, wie soll das aber gehen, solange die Frauen auch sozial überhaupt in ihrem Duktus, in ihrer Selbstkonzeption so unterdrückt sind durch dieses soziale Rollengeflecht in dieser Gesellschaft. Aber ja, kurz zu dem Update hier nur, meine ich. Ja, ich kann es nicht genau absehen, wann das jetzt wieder herausschießt, diese nächste deutsche Folge. Das fühlt sich schon an, als könnte es bevorstehen. Und ich will hier gegen Stefan und Wolfgang nochmal kurz abledern und sagen, also was mir da nicht gefallen hat an meinen letzten Folgen in Deutsch, auch wenn sie recht akzeptabel, passabel eigentlich waren, dann ist es aber das, dass ich zu nachsichtig gegenüber den beiden war. In den Folgen 110 bis 113 und 40, ich glaube, da haute ich richtig drauf und meine Formulierung, meine Analysen, vor allem auch in den Texten, die ich da vorbereitet hatte, waren so messerscharf und haben den beiden hoffentlich unter die Haut geschnitten und nicht nur unter, nicht nur da, nicht nur kurz, also schon richtig tief, meine ich hoffentlich, unter die Haut. Und, aber ja, also es ist ja nicht anders zu sagen, diese Texte waren einfach gut und ja, mit der Zeit redet man sich dann eben weich, das ist das Problem. Man redet sich weich, je länger man redet, obwohl man fühlt, man hat noch so viel in sich. Aber nach 25, 35 Folgen, ja, dann ist es ja wohl irgendwann auch so. Man akzeptiert das und sagt, ach ja, ich komme auch nicht von diesen beiden los. Die haben mich geprägt, die sind Teil meiner Identität, sind mein Podcast-Fett. Und was soll man machen? Ich kann doch meinen Vater auch nicht ganz verteufeln. Kann ich nicht ganz lossagen von meiner Familie, wohl nie. Und ja, das wollte ich hier nur kurz zum Ausdruck bringen. Also diese beiden, weiß nicht, ob ich mit denen schon fertig bin oder ob ich mit denen jemals fertig werde. Und ja, leider bin ich jetzt nicht dazu gekommen, den Aufwand-Podcast noch genau zu hören, nur die erste Folge nach der Wiederpublikation. Deshalb kann ich da leider Thilo nicht aufs Korn nehmen, obwohl er es sicher auch verdient hätte. Dieser naive junge Kinderreporter. Und ja, sorry, Thilo, aber dann, ja, was ich einfach nur sagen will, ist, in diesen letzten englischen Episoden, da hat es so einen latent erotischen Unterklang, wie ich immer wieder Stefan und Wolfgang erwähnte. Und mir wurde klar, ja, das ist das Eigentliche. Diese englischen Folgen, also die sind ja, ein Pfahl in meinem Fleisch. Ich weiß nicht, was damit passiert, die Situation. Ja, die ist privat, die gebe ich hier natürlich nicht preis. Aber ich kann preisgeben, dass sie mich mir natürlich irgendwie die Eingeweide umrührt. So hieß es, glaube ich, schon in Roberto Bolernos Werk, Die wilden Detektive, damals in 142 oder 41 vorgelesen. Das rührt mir die Eingeweide rum und so ist es einfach. Ich weiß gar nicht, wo ich da bin. Aber so bin ich in der großen Ursuppe des Kosmos, die da kocht. Und so ist es mit der Identität. Man kann sich nur finden, wenn man sich zusammenfügt in dieser Kugel, in der Liebesvollkugel eben. Aber was ich meine ist, da weiß ich gar nicht, wie mir passiert. Das hat auch was Ambivalentes, was Zweischneidiges, was mir ins Fleisch schneidet, dieser englische Diskurs. Und jetzt nicht nur, weil es in dieser sozialen Situation da noch ungeklärt ist mit dieser Kollegin, sondern ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass es selbst, ja, egal was da passieren würde, es hätte immer dieses Ambivalente, nämlich über die Liebe so zu reden, über Mann und Frau. Aber was ganz Positives, was ganz hell strahlendes und hell klingendes hat, das ist so Stefan und Wolfgang nebenbei zu erwähnen und ihnen noch was reinzudrücken. Und vor allem, wenn ich eigentlich über die Liebe rede und ihnen einfach zu sagen, was seid ihr für liberale Trottel? They're totally lost and they don't get it. Oh my God, how can you be that blind? Und so weiter. Und irgendwie gab es da so eine Stelle, glaube ich, gerade in der letzten Folge 13, wo ich dann sagte, ja, therefore I have to keep mentioning Stefan und Wolfgang. Und auch schön immer, wenn ich diesen Namen Wolfgang so mit dem amerikanisch-englischen Akzent auszusprechen. Wolfgang. Aber bleiben wir hier bei der Sache, kurz präzise, dass da war so dieses Gefühl ganz klar in mir, ja, diese männliche Sexuallust, die hat auch mit dem Vergleichen zu tun, aber es ist nicht so, wie in diesem vulgären liberalen Diskurs vorausgesetzt wird. Da geht es immer um die Penislänge und so. Nee, es geht gar nicht so sehr darum, über den anderen zu triumphieren und den niederzumachen, aus dem Rennen zu werfen, sich im Markt durchzusetzen. Das ist nämlich das Geniale an der männlichen Position. Der Mann ist ja in dieser ökonomischen Welt schon mehr als die Frau in den Markt geworfen. Für ihn ist es das normal, dass er was zu erwirtschaften hat für seine Familie. Also ist mehr in diese Konkurrenzwelt integriert und deshalb kann er vielleicht besser auch mit dieser sexuellen Situation zurechtkommen, meine ich. Aber was ich meine ist, dass Männer dann eher fraternisieren, wie es auch bei Eva Illus heißt. Sie fraternisieren durch Frauenkörper, schreibt sie, aber das würde ich nicht ganz unterschreiben. Also was soll das bitte? Das unterstellt den Männern hier schon wieder, sie würden die Frauenkörper irgendwie unziemlich anfassen oder in Gedanken anfassen. Was ich meine ist, ja, jetzt beim Aussprechen fühlt es sich auch wieder ganz komisch an, aber da beim Sprechen, da beim Erwähnen von Stefan Wolfgang, meine ich, da war sowas ganz Helles, ganz, wo gar keine schlechte Note dran sein kann, meine ich, dass man den anderen auch den Weg zeigt. Ich glaube, das ist das, was heute nicht wahrgenommen wird in diesem vulgären Macho-Diskurs. Und dieser Macho-Diskurs, ja, zu dem werden wir ja auch gezwungen, beziehungsweise werden die Männer gezwungen, die also extrovertiert sind, expressiv sind, sich das dann trauen auszudrücken, aber eben durch diese weibliche Passivität. Das ist leider meine Analyse, liebe Frauen. Ihr zwingt uns dazu und es ist völlig sinnlos, sich dann über Macho-Verhalten zu beklagen, wenn man vorher glaubt, es ziehe mit der weiblichen Rolle oder es entspreche der heutigen Position der Frau eben so zu locken und Zeichen zu geben und so zu sagen, ja, ich wünsche mir das eigentlich, diese erotische Situation, dass du mir da diese Anträge oder was auch immer machst. Und ich sage einfach, nee, natürlich ist das schön, so wie ich im Podcast, aber das muss kein Mann sein, das kann auch eine Frau machen. Es muss sogar so sein jetzt, wir müssen diese Rollen umkehren, weil so kann es echt nicht weitergehen und ich fühle für mein Leben, für mich, dass ich damit nicht nur nicht klarkomme, sondern es einfach nicht mehr akzeptieren kann und werde und mir alles andere auch egal ist. Aber was ich meine ist, dieses Fraternisieren, man zeigt den anderen den Weg, dieses Gefühl, was ich habe, ja, im Podcast, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt für mich selbst privat nach Glück strebe und so, aber immerhin den Hörern, denen kann ich doch hier eine Hand reichen und sagen, ja komm, es ist nicht so schwer, schau hier, kann man einen Liebesbrief aufsetzen, ein Liebesgedicht, was auch immer. Ja, es ist immer schwierig, es klingt immer komisch, aber irgendwie schafft man es doch weiterzureden und ist auch froh, dass dann rausgebracht wird, so wie ich selbst jetzt froh bin, immer noch froh, obwohl ja diese zweischneidige oder sogar dreischneidige Situation jetzt entstanden ist durch ganz komische Zufälle. Und ja, also ja, genau, das meine ich, dieser vulgäre männliche Diskurs, ich glaube, dass der aufs Fraternisieren abzielt und vor allem auch, dass er es möglich ist, weil die Männer in dieser Konkurrenzwelt, in der Ökonomie besser gestellt sind und sich da besser drauf einstellen und besser vorbereiten können auf diese sexuelle Welt. Und die Frauen, also ein härteres Los trifft, das ist leider meine Analyse und muss ich den Männern auch ganz klar ins Stammbuch schreiben. Ihr glaubt vielleicht, dass es euch schlecht geht und das ist auch de facto dann so und vor allem wegen dieser männlichen Position den ersten Schritt tun zu müssen, weil die Frauen so abwartend, passiv sind. Aber trotzdem, es geht euch objektiv trotzdem noch besser als den Frauen, selbst Frauen, die dann die Liebe finden, weil was ist dann diese Liebe überhaupt wert? Was ist das überhaupt? Diese Frauen sind dann in dieser Konkurrenzsituation irgendwie ganz ungut dem ausgesetzt und ja, was muss das dann für eine Überlegung sein? Also irgendwie als Mann ist es noch natürlich, wenn du der große Marker sein musst und da erstmal was rausstellen musst, erstmal was machen, die Frau beeindrucken sollst, ja, dann ist die Konkurrenz ja irgendwie schon so einprogrammiert, dann ist ja irgendwie das aber auch irgendwie klar und ja, viele scheitern daran, so wie auch ich ja lange Zeit, aber das ist dann trotzdem eine andere Art von Scheitern, das ist dann trotzdem irgendwie ein schönes Scheitern, auch daran zu zerbrechen und zu sagen, ach ja, die anderen Männer, die schaffen es, die haben ja Sex und ich nicht. Das ist ganz diffizil, was ich hier ausdrücke, aber ist wichtig, das ist trotzdem noch ein schöneres Scheitern als das weibliche Scheitern, obwohl ich es natürlich nicht aus eigener Erfahrung kenne, das weibliche Scheitern jetzt, aber das ist jetzt einfach mein Punkt. Und deshalb will ich mich also an euch Männer wenden und euch dann eine Hand auf die Schulter legen und euch das also sagen, ja, es ist schlimm und ja, aber ich kann euch vielleicht auch nicht so viel helfen, weil ja, ich wollte jetzt vor allem die Frauen aufklären, weil wenn die sich nicht bewegen, dann wird sich sowieso nichts ändern an diesen festgefahrenen Geschlechterbeziehungen. Aber was ich euch einfach sagen kann, genau, ich will euch einfach immer eine reindrücken, vor allem diese Konkurrenten aus dem Markt werfen, aber generell auch die sexuellen Konkurrenten, weil ich das ja nicht so sehe und meine Liebhaberin ja auch ermuntere, offen zu sein für andere Männer und andere Verführungsversuche. Aber was, jetzt muss ich gleich zum Schluss kommen, ja, ich merke es. Stil, Stil. Nicht nur diese Konkurrenten jetzt, Stefan und Wolfgang, auch ein Stück weit erniedrigen, aber nein, sondern ich hole sie damit rein in meinen Diskurs. Ich rede da über Erotik und plötzlich rede ich über Stefan und Wolfgang und es ist so, als würde ich sie mit reinholen und sagen, ach ja, schaut mal, ihr habt doch hier auch Teil, ihr seid doch auch Teil dieses gesamtgesellschaftlichen Sexzusammenhangs. Ja, ist er doch auch so. Also hat wahrscheinlich auch ein sexuelles Begehren. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr zurzeit in einer Beziehung seid und so. Aber trotzdem, es geht ja nie weg, irgendwie dieses Begehren. Und ja, da hole ich euch jetzt einfach rein, gleichsam als meine Wingman. Als meine Wingmaner irgendwie so. Und ja, ich fand, das war einfach der Teil mit Stefan und Wolfgang, der, ja, der einen immer wieder so zum Lächeln bringt oder einem so das klar macht. Da gibt es nichts Schlechtes drin in diesem ganzen Feld und ganzen diskursiven Feld, das ich da beackere, da gibt es nichts Schlechtes, sondern es ist eine einzige heitere Kaskade. Ja. Und ich will ja auch so herausfordernd sein, in dem Sinne, die sagen, ja, ich wünsche mir, dass auch mehrere Sexpartnerschaften, dass auch meine Liebhaberin andere Partner haben könnten. Aber ich will auch sagen, eigentlich will ich auch anderen Leuten die Frauen ausspannen, nämlich genau solchen Leuten, die immer wieder sagen, hey, ja, jeder wie er will, ne? Jeder soll liberal leben, jeder wie er will, das ist so eine Formel, auf die man sich leicht einigt, die immer wieder irgendwie durchkommt, auch bei meinen linken Freunden. Und vor allem mit der Polyamorie dann natürlich, sagt man dann so aus einer Mainstream-lahmarschigen Haltung heraus, sagt man dann, ja, das ja, verstehe ich, dass das eine Option sein kann. Wenn halt beide, wenn es beide damit einverstanden sind, wenn es für beide okay ist und so. Ja, jeder wie er will, jeder kann ja so machen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ne? Und diese Haltung finde ich so lachhaft und will darauf gar nicht anders reagieren, sondern nur diesen einen Zug schlage ich davor als Reaktion. Da sollte man einfach die Partner ausspannen, einer solchen Person. Nee, weil ich finde einfach, das ist ja, mein Punkt. Also man muss so angreifen. Es geht gar nicht so sehr um die eigene Sexualität. Es geht nicht darum zu sagen, ich habe so viel Lust, mit dieser und jener Person zu schlafen und das ist so und so gut. Nee, da tappt man schon in die liberale Falle. Das ist das höchste Gut, das da gesucht wird. Das hat mit dem Kapitalismus ganz eng zu tun, dass man so sicher sein muss. Und genau, man ist nackig ausgezogen, man hängt an der Gesellschaft, traut sich gar nicht, da auch nur einen Schritt rauszugehen aus ihrem Diskurskorridor, was sie so für akzeptabel hält und wie man über Demokratie und Liberalität und Kapitalismus reden darf. Und da gehen wir also lieber nicht raus. Und das ist dieses eine Gut, das liberale eine Gut. Und das ist ganz schlecht im Sex, habe ich das Gefühl. Weil ja, es fühlt sich genauso an, wenn man so krass verliebt ist, jetzt auch ich immer noch. Das ist auch eine Krankheit, das fühlt sich auch nicht gut an, aber auf der anderen Seite ist auch schön irgendwie und so festgelegt auf diese eine Person. Und es ist irgendwie so klar, dass das sind jetzt halt diese beiden Liebeshelfen. Und deshalb verstehe ich diese liberale Illusion des höchsten Gutes und des allergrößten Werts, der nicht mehr zu toppen ist und der nicht mehr in Frage gestellt werden darf, aber ich muss ihn doch ablehnen und sagen, es geht ja noch nicht mal um die eigene Sexualität, sondern vielleicht auch um den anderen was zu zeigen und den anderen vielleicht sogar die Partner und Partnerinnen auszuspannen, nur um ihnen zu sagen, ja, oder ich weiß noch nicht mal, was zu sagen. Also ja, das ist ein kruder Gedanke irgendwie zum Schluss und überhaupt, ich bin ja auch sozial so introvertiert und so, dass ich eigentlich auf so eine Idee nicht kommen würde. Aber was ich meine, es wäre eigentlich eine gute Handlung, eine moralische Handlung oder was auch immer für eine Handlung aus meiner Sicht, jedenfalls eine, die probiert werden sollte und vor allem aus dieser reinen Lust an der Provokation gegen die anderen. Aus dieser reinen Lust und noch nicht mal aus der erotischen Attraktion für diese eine Person. Meine ich, das wäre irgendwie schön. Aber bei mir ist natürlich nicht so, das will ich jetzt ganz klar legen, ich verliebe mich auch auf die altmodische Weise und so mit dieser Kollegin, das ist wirklich so galant und ritterhaft, also das ist wirklich, ja, wie bei Don Quixote möchte ich sagen, weil ja, ist doch auch schön, so eine, ja, Angebetete aus der Fantasiewelt zu haben und da hieß es irgendwie Dulcinea del Toboso, das war Don Quixotes Angebetete. Sie war in Wirklichkeit irgendwie so ein Bauernmädchen aus dem nächsten Dorf, die er halt für eine Prinzessin hielt. Aber das fand ich ja schön, dass es also eine wirklich existierende Person war, er ihr nur irgendwie die falsche Rolle zugeschrieben hat. Und das ist irgendwie ein ganz verzwickter Roman, habe ich das Gefühl. Was sagt er uns auch über die Identität Don Quixote? Haben wir damals in Argentinien gelesen, jedenfalls auszugsweise, natürlich nicht ganz, nicht alle, wirklich nur ein paar Kapitel, aber was sagt er uns über die Identität? Man kann sich nur über den anderen finden, und das ist es ja mit Sancho Panza und Don Quixote, die beiden Sidekicks, weil im zweiten Teil verändern sie sich und nähern sich dem Charakter des anderen aus dem ersten Teil an. La Sanchificación del Quixote y la Quixotización del Sancho. Der Sancho wird quixotisiert und Quixote wird Sancho panzafiziert. Und ich glaube, damit habe ich jetzt alles ausgedrückt, was überhaupt ausdrückbar war. Und sage euch einfach, ciao, liebe Leute, und macht euch keine Sorgen um mich. Der Fluss meiner Worte wird immer weiter strömen, und ich bin hier an einem schönen Bach, Bächle, hier im Schwaberländle, wo ich daheim bin. Und ja, hier ist einfach so pittoresk, möchte ich sagen, oder ja, einfach so gemütlich und naturnah. Und da fühle ich mich wohl jetzt im Sommer. Und ja, das ist das wahre Leben, wie der Stefan mal gesagt hat, ja, einfach manche Leute, die schwätzen immer von einem immer besser Land oder ein viel, viel besser Land. Das war so ein Kinderliedle, das er gehört hat bei seinem Kind. Von einem viel, viel besser Land. Aber was soll man so viel träumen von so einem Land? Man kann doch auch einfach auf der Veranda sitzen und seine Frau küssen und ja, den Tag genießen. So sagte Stefan, und so sage ich euch also Ahoi und damit ciao, ciao.